NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Von wegen grenzenloses Reisen jetzt zur Osterzeit. An der Grenze bei Aachen wird wieder kontrolliert und zwar verschärft. Es hat natürlich zu tun mit den gestrigen Anschlägen in Brüssel. Die sind inzwischen sogar Thema im US-Wahlkampf und all das ist deshalb auch Thema in den nächsten 30 Minuten. Außerdem im Angebot des Echos des Tages ein Bericht und der Kommentar zum Bundeshaushalt 2017. Da liegen seit heute Eckdaten vor. Als erstes aber in die belgische Hauptstadt. Nach und nach werden immer mehr Einzelheiten bekannt. Laut Behördenangaben ist inzwischen klar, dass zwei der Attentäter Brüder waren. Einer hat sich am Flughafen in die Luft gesprengt, der andere in der Metro. Ralf Siener, unser Mann in Brüssel. Zwischendurch hieß es heute sogar, der dritte Attentäter sei gefasst. Das stimmt aber offensichtlich nicht.
Nein, das stimmt offenbar nicht. Man vermutet, wer es sein könnte. Mit Nachnamen heißt er Lachraoui. Er soll der Sprengstoffexperte bei den Paris-Anschlägen gewesen sein. Aber von ihm fehlt zurzeit noch jede Spur. Er war übrigens auch ein enger Freund von Salah Abdeslam, dem mutmaßlichen Drahtzieher der Paris-Attentate. Wie gesagt, es wird weiter nach ihm gefahndet, aber sicher ist, zwei der Selbstmordattentäter wurden eindeutig identifiziert anhand ihrer Fingerabdrücke. Es ist Ibrahim al-Bakrawi und sein Bruder Khalid. Ibrahim war der Mann, der am Flughafen den Sprengsatz gezündet hat. Khalid in der Metrostation, hier praktisch direkt hinter unserem Studio. Und es gibt ein Testament, das man gefunden hat. Und zwar hatte das Ibrahim al-Bakrawi abgespeichert auf seinem Laptop und dieses Laptop in eine Mülltonne geschmissen in der Nähe der konspirativen Wohnung. Das ist dort gefunden worden und er hat geschrieben, ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Ich wurde gejagt von allen Seiten und ich hatte kein Interesse daran, den Rest meines Lebens im Gefängnis zu verbringen. Mhm. Zitat Ende.
Sie haben es eben schon angedeutet, es gibt offensichtlich eine Verbindung zwischen den Attentätern von Paris und Brüssel. Wie weit geht die?
Ja, die geht ziemlich weit. Also der gemeinsame Mastermind scheint zu sein Salah Abdeslam, der 26-jährige belgische, also in Belgien geborene französische Staatsbürger, muss man sagen. Und zwar war Abdeslam involviert in die Pariser Attentatsreihe. Er hat ja drei der Attentäter an den Ort des Selbstmordes gefahren, an Stade de France. Er hat offenbar geholfen, auch die konspirativen Wohnungen zu organisieren. Und er scheint auch involviert gewesen zu sein hier in die Anschläge von Brüssel. Und es gibt die Vermutung der Sicherheitsdienste, dass Salah Abdeslam sehr detailliert informiert war über das, was hier in Brüssel geschehen sollte, über den Metroanschlag und über den Anschlag auf den Flughafen. Und dass offenbar die Terrororganisation IS die Sorge hatte, dass er zu viel ausplaudern könnte. Und dass die Festnahme von Salah Abdeslam am Freitag der Trigger, der Auslöser war, zu sagen, jetzt schlagen wir zu, bevor er zu viel verraten kann und damit unter Umständen die Ausführung dieses teuflischen Plans verhindert. Wie gesagt, das ist nur eine Mutmaßung, aber er ist sozusagen der Kopf, der beide Netzwerke miteinander verbindet.
Seit heute wissen wir auch, dass es leider deutsche Opfer gab gestern. Was ist da bekannt?
Da ist bisher nur bekannt, dass mehrere Deutsche unter den Verletzten offenbar sind. Und es ist so schwer zu sagen, was Sache ist, weil immer noch Tote geborgen werden. Zum Beispiel unter diesem riesigen Schutthaufen im Abflugterminal des Flughafens. Es gibt das Gerücht, dass eine Frau aus Aachen möglicherweise unter den Todesopfern sein könnte. Aber das ist bisher überhaupt nicht bestätigt. Da wird es noch viele Stunden dauern, bis man hundertprozentige Gewissheit hat.
Morgen werden sich die EU-Innenminister zu einem Sondertreffen zusammensetzen in Brüssel. Erwarten Sie da konkrete Ergebnisse?
Nicht sonderlich. Die wiederholen eigentlich immer wieder, wie wichtig es doch wäre, zusammenzuarbeiten, dass man das zu wenig tut. Aber es gibt massive Vorwürfe, einmal von türkischer Seite. Präsident Erdogan hat gesagt, wir haben einen der Brüsseler Terrorverdächtigen ausgeliefert im Juni und wir hatten die belgischen Sicherheitsdienste gewarnt. Der Mann ist gefährlich, aber trotzdem habe man den frei laufen lassen. Wie gesagt, das ist ein Vorwurf. Der wird sicherlich bei dieser Innenministerkonferenz eine Rolle spielen. Von der Zeitung Haaretz, der israelischen Zeitung, gibt es die Behauptung, dass es detaillierte Warnungen gegeben hätte vor dem Anschlag auf die Metro und den Flughafen hier in Brüssel. Brüssel. Und diese detaillierten Warnungen seien angeblich zu wenig ernst genommen worden. Also es gibt genug Vorwürfe, mit denen sich die Innenminister morgen in Brüssel beschäftigen können.
Und Ralf Siener wird sich das morgen natürlich dann auch anhören. Herzlichen Dank. Die Fahnen hängen auf Halbmast überall in Deutschland. Das ist eine sehr sichtbare Reaktion auf die gestrigen Terroranschläge. Aber trauern reicht nicht. Seit heute geht es auch darum, was man tun kann, damit sich derlei Szenen nicht wiederholen, auch nicht bei uns. In Berlin hat das Bundeskabinett deswegen darüber beraten, wie belastbar die Sicherheitslage in der Bundesrepublik ist und wo sie verbessert werden kann. Christina Nagel.
Mit einer Schweigeminute gedachten Kanzlerin und Minister der Opfer der Terroranschläge in Brüssel. Dann informierten die zuständigen Minister das Kabinett über die aktuelle Lage, über Erkenntnisse und Schutzmaßnahmen, die bereits ergriffen wurden. Mehr Polizei an Bahnhöfen und Flughäfen, mehr Kontrollen im Grenzgebiet, eine intensivierte Überwachung potenzieller Gefährder. Ihre Zahl schätzt das Innenministerium derzeit auf rund 450. Das Wichtigste, um Terroranschlägen vorzubeugen, betonte Innenminister Thomas de Maizière, seien Informationen. Und die müssten intensiver als bisher ausgetauscht werden, zwischen den EU-Ländern, aber auch zwischen den Institutionen.
Da haben wir in Europa getrennte Datentöpfe der Ausländerbehörden, der Visabehörden, der Polizeibehörden, der Nachrichtendienste. Die müssen wir besser miteinander verknüpfen.
Eine Forderung, die nicht neu ist. Einen Tag vor den Anschlägen hatte sich der deutsche Innenminister mit einem Brief an die EU-Kommission gewandt und wieder einmal einen besseren Datenaustausch angemahnt. In bestimmten Bereichen müssten rechtliche Bestimmungen geändert werden, um einen systematischen Abgleich von Datenbanken möglich zu machen. In anderen Bereichen dagegen gibt es bereits Grundlagen für einen Datenaustausch. Allerdings, so formulierte es der Sprecher des Innenministeriums Dimroth heute diplomatisch, müsse man feststellen,
dass es in den Mitgliedstaaten eine unterschiedlich ausgeprägte Bereitschaft gibt, hier aktiv mitzuwirken. Deutschland hat da eine Vorreiterrolle.
Die Gründe für die Zurückhaltung sind vielfältig. Geheimdienste wollen ihre Quellen schützen. Es geht um Datenhoheit, aber auch um unterschiedliche Standards. Es gebe zudem, kritisierte der netzpolitische Sprecher der Grünen, Konstantin von Notz, nach wie vor keine einheitlichen Definitionen innerhalb der EU.
Wenn jemand in Belgien ein Gefährder ist, der nach deutscher Definition keiner ist oder umgekehrt, dann kriegt man eben keine saubere Lage. Und ich glaube, angesichts der Problematik, die wir haben, ist das die absolute Grundvoraussetzung für gute Sicherheit.
Auch der Datenschutz, die Frage nach gezielter oder massenhaft anlassloser Überwachung spielt eine Rolle. Alle 28 Staaten unter einen Hut zu bekommen, wird trotz der jüngsten Anschläge wohl ein mühsames Geschäft bleiben. Für Niedersachsens Innenminister Pistorius ist das aber kein Grund zu verzweifeln. Vieles sei bereits auf den Weg gebracht worden. Im Rahmen von Europol arbeite man sehr gut zusammen. Ein europäisches Terrorismusabwehrzentrum sei im Entstehen.
Entscheidend ist, dass wir nutzen, was wir haben, dass wir enger zusammenarbeiten, immer wieder überprüfen, wo kann die europäische Zusammenarbeit noch besser werden. Das ist am Ende der Schlüssel.
Jetzt nach neuen Regelungen zu rufen, helfe nicht weiter. Man könne über vieles reden, aber bitte sorgsam und mit Ruhe. Ein Rat, der im politischen Berlin heute beherzigt wurde.
Wo beginnt eigentlich genau Belgien? Autofahrer auf der Autobahn 44 ahnen es, hinter der Anschlussstelle Lichtenbusch. Da stehen die Schilder mit der belgischen Fahne, da wird der Asphalt auch anders. Ansonsten hieß es an dieser Stelle die letzten Jahre freie Fahrt. Das hat sich nun geändert. In Aachen-Lichtenbusch gibt es wieder Grenzkontrollen und es entstehen Wartezeiten. Wolfgang Deutz schildert die Lage.
Die Autos stauen sich seit gestern zeitweise auf mehrere Kilometer. Wer über den Grenzübergang Lichtenbusch fährt, den kann schon ein mulmiges Gefühl beschleichen. Bewaffnete Beamte schreiten die Autoschlangen ab. Sie fordern den ein oder anderen Autofahrer auf, sein Fahrzeug zu verlassen. Spürhunde suchen nach möglichem Sprengstoff, schnuppern entlang von Stoßstangen und Autotüren. Am Grenzübergang Lichtenbusch wird im Moment fast jedes Auto kontrolliert, sagt Bernd Küppers von der Bundespolizei.
Seit gestern sind wir hier im Einsatz. Bis dato haben wir Fahndungstreffer, die aber nichts mit Brüsseler Terroristen und so weiter zu tun haben, sondern sind Aufenthaltsermittlungen. Das sind dann Ermittlungen für die Staatsanwaltschaften und so weiter. Dann hatten wir einen, der Rauschgift dabei hatte, der zwei Schreckschusswaffen mit sich führte, eine P99 und eine Röhm 88. Sehen ähnlich wie die Walter PP aus oder die heutige Schusswaffe der Landespolizei.
Seit Dienstagvormittag wurden 530 Menschen bei ihrer Einreise nach Deutschland in Lichtenbusch überprüft. Es gab 18 Fahndungstreffer. Was auffällt, immer wieder werden die Kontrollen gelockert. Mal wird jedes, dann nur wieder jedes zweite oder dritte Fahrzeug kontrolliert. Der Grund?
Wir haben ja auch viel Pendlerverkehr und wir wissen es ja vom November, dass hier starke Staus entstanden sind. Wir wollen den Bürger ja nicht übermaße beeinträchtigen und deswegen lockern wir auch schon mal. Aber wir halten natürlich trotzdem die Augen auf nach gewissen Terroristen und terroristischem Spektrum.
Schon im November, unmittelbar nach den Terroranschlägen von Paris, gab es an den deutsch-belgischen Grenzen verschärfte Kontrollen. 4 Wochen ging es für Pendler beispielsweise am Grenzübergang Lichtenbusch nur im Schritttempo voran, mit beeindruckendem Ergebnis. Mehr als 500 Personen gingen den Verhandlern ins Netz. Darunter waren zahlreiche Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung, aber auch Schleuser und Einbrecher. Terrorverdächtige konnten damals aber nicht gefasst werden. Auch am Aachener Hauptbahnhof sind Bundespolizisten verstärkt im Einsatz. Der Zugverkehr zwischen Deutschland und Belgien läuft mittlerweile wieder normal. Dennoch, einige Reisende stiegen mit einem mulmigen Gefühl in Bus und Bahn. Richtige Angst schienen sie aber nicht zu haben.
Also ich fahre jeden Tag nach Belgien, weil ich in Eupen arbeite zurzeit. Naja, ich finde, Brüssel ist irgendwie doch nochmal was anderes. Es ist halt eine viel größere Stadt. Und ja, wenn was in Berlin passiert, ist ja auch nicht jedes Dorf in Deutschland gefährdet.
Also ich denke mir nicht, dass man jetzt unbedingt jetzt nochmal, wenn man jetzt mal in Belgien fährt, nochmal da nochmal großartig Angst haben sollte. Es ist generell im Moment gefährlich. Also ich glaube, es kann auch sogar hier passieren.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Anschläge von Brüssel haben gestern weltweit Schlagzeilen gemacht, dank Internet und sozialer Medien sogar in Sekundenschnelle. Dementsprechend gab und gibt es Reaktionen in vielen Ländern. Mein Eindruck ist, da wo Wahlkampf ist, sind die politischen Stimmen am lautesten, womit wir in den Vereinigten Staaten wären. Der Terror von Brüssel und das US-Echo. Ein Überblick von Martina Butler.
Die Fahnen vor der belgischen Botschaft in Washington wehen auf Halbmast. In den Straßen und U-Bahnen vieler US-Großstädte wie Chicago, New York oder Los Angeles ist mehr Polizei unterwegs. Und Präsident Barack Obama sagte während seiner Kuba-Reise:
Die Gedanken und Gebete der Amerikaner sind mit den Belgiern. Wir stehen solidarisch mit ihnen und verurteilen diese ungeheuerlichen Attacken.
Verteidigungsminister Ash Carter versicherte den Amerikanern und den Belgiern, dass die USA mit ihren Verbündeten entschlossen gegen den Terrorismus kämpfen wollen.
Zusammen müssen und werden wir alles in unserer Macht Stehende tun, um unsere Heimat zu schützen und Terroristen zu besiegen, wo auch immer sie uns bedrohen.
Die Anschläge in Brüssel wurden schnell auch zum Wahlkampfthema. Der republikanische Präsidentschaftsbewerber Ted Cruz meint, die Gründe für die Attentate lägen klar auf der Hand.
Es ist das Ergebnis einer gescheiterten Einwanderungspolitik in Europa. So konnten viele radikale Islamisten reinkommen. Europa gefährdet die Sicherheit seiner Bürger und das ist ein Fehler.
To fundamentally threaten the safety and security of its citizens, that is a mistake.
Und der Spitzenreiter um die republikanische Präsidentschaftskandidatur Donald Trump forderte schon kurz nach den Anschlägen, die Grenzen der USA bis auf Weiteres zu schließen. In der Vergangenheit hatte er schon dafür plädiert, keine Muslime mehr ins Land zu lassen. Nach den Attentaten in Brüssel sagte Trump:
In den USA müssen wir sehr vorsichtig sein, wen wir reinlassen.
Hillary Clinton, die Favoritin um die demokratische Spitzenkandidatur, verurteilte die Anschläge und forderte Maßnahmen, um Terroristen zu stoppen. Wir müssen ihnen den Hahn für ausländisches Geld, Kämpfer und Waffen zudrehen und wir müssen sie im Internet bekämpfen. Man kann Mauern um sein Land bauen, aber das Internet kann man nicht vor den Grenzen anhalten und der Islamische Staat nutzt das Internet intensiv bei der Rekrutierung. Kritik gab es von Republikanern an US-Präsident Obama, dass er nicht aus Kuba abreiste, sondern sich trotz der Anschläge ein Baseballspiel ansah. Obama betonte in einem Interview im Stadion, dass er damit ein Zeichen setzen wollte.
Was Terroristen machen können, ist Angst verbreiten, unseren Alltag zerstören, uns spalten. Solange wir das nicht zulassen, wird alles in Ordnung sein.
Ein Appell von einer Stadionbank in Havanna nach den Anschlägen in Brüssel. Obamas Botschaft: Die Menschen sollen sich ihren Lebensstil nicht von den Terroristen diktieren lassen.
Und noch etwas gibt es zu berichten aus den USA. Das Bewerberfeld für die Präsidentschaftswahlen im November lichtet sich, vor allem auf republikanischer Seite. Ursprünglich ist ja knapp ein Dutzend Kandidaten angetreten. Nach den laufenden Vorwahlen gibt jetzt einer nach dem anderen auf, zuletzt Jeb Bush, der Bruder zweier US-Altpräsidenten. Und dass Jeb jetzt das Handtuch wirft, das hat zu tun mit Donald Trump, denn dessen Aussichten sind im Moment am besten, verglichen mit dem anderen Kandidaten namens Ted Cruz.
Ted Cruz sei ein prinzipienstarker Konservativer, der in den Vorwahlen bewiesen habe, dass er eine große Anziehungskraft auf die Wähler hat. Deshalb unterstütze er Cruz' Präsidentschaftskandidatur, teilte Jeb Bush mit. Und weiter, wir müssen die Spaltung und Vulgarität überkommen, die Donald Trump in die Politik gebracht hat. Oder wir werden ganz sicher keine Chance haben, die Demokraten bei den Präsidentschaftswahlen zu schlagen. Es geht Bush also erkennbar mindestens so sehr darum, Donald Trump zu schwächen, wie es ihm darum geht, Ted Cruz zu stärken. Donald Trump hat bei den letzten Vorwahlen seinen Vorsprung mit einem Sieg in Arizona weiter ausgebaut. Doch Ted Cruz hat mit einem Sieg in Utah ebenfalls gepunktet. Trump hat derzeit etwa 280 Delegierte mehr als Cruz sicher. Doch für die Mehrheit auf dem Nominierungsparteitag fehlen ihm noch etwa 500 Delegierte. Trumps Gegner innerhalb der Republikanischen Partei hoffen, ihm diese Mehrheit verweigern zu können. Sie setzen auf eine Kampfabstimmung auf dem Parteitag, bei der dann jemand anders zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner gewählt werden könnte.
Soweit die Informationen von Rolf Bühlmann aus Washington. Jetzt geht's ums Geld, um Euro und Cent. Die Bundesregierung hat heute nämlich wichtige Zahlen festgezurrt. Die Eckdaten für den Bundeshaushalt 2017 und für den Finanzplan bis 2020. Finanzminister Schäuble konnte halbwegs beruhigt an diese Haushaltsplanung gehen, denn die Wirtschaft brummt, die Steuereinnahmen sprudeln und es gab auch noch Rücklagen. Wichtige Frage dabei trotzdem, nimmt der Bund nun neue Schulden auf oder bleibt die schwarze Null? Katrin Band kennt die Antworten.
Wolfgang Schäuble gab sich heute ungewohnt harmonisch.
In solchen Gesprächen gibt es nur Sieger,
sagte der Finanzminister, als er einordnen sollte, wie denn die Beratungen mit der SPD verlaufen seien. Schäuble, CDU, fühlt sich als Sieger, weil er 2017 wieder ohne neue Schulden auskommen kann. Und Andrea Nahles, die Arbeitsministerin von der SPD, fühlt sich als Sieger, weil sie sich darüber freuen kann,
dass die SPD ein 5 Milliarden Solidarpaket für gesellschaftlichen Zusammenhalt, Integration im Haushalt verankern konnte.
5 Milliarden Euro für Sprachkurse, Wohnungsbau, 80.000 zusätzliche Kita-Plätze und Arbeitsmarktprogramme. So viel glaubt die SPD dem sparsamen Finanzminister abgerungen zu haben. Er kommt beim Nachrechnen allerdings nur auf 2,35 Milliarden. Offensichtlich hat die SPD noch ein paar ältere Projekte dazugerechnet. Aber wichtig ist, auch für dieses Extra sind keine neuen Schulden nötig, denn Deutschland geht es prächtig. Der Finanzminister ist begeistert.
Wir haben die höchsten Reallohnsteigerungen seit Jahrzehnten. Und wir haben die höchste Rentensteigerung seit Jahrzehnten. Und wir haben die beste Lage am Arbeitsmarkt, mindestens seit der Wiedervereinigung, und die höchste Beschäftigungslage. Und dies alles im Lichte zusätzlicher Herausforderungen, für die wir gute Lösungen gefunden haben, die auch diesen Anforderungen gerecht werden.
325,5 Milliarden Euro sind nächstes Jahr im Topf. Sprudelnder Steuereinnahmen sei Dank. Was ihm jedoch richtig viel Luft verschafft, ist ein Plus von fast 13 Milliarden Euro aus dem vorigen Jahr. Das Verteidigungsministerium kann deshalb mehr Geld bekommen für die vielen Einsätze der Bundeswehr, das Innenministerium mehr für die innere Sicherheit. 10 Milliarden Euro plant Schäuble für das Thema Flüchtlinge ein, doch mehr als die Hälfte des Etats fließt in den Bereich Soziales. Ins höhere Wohngeld etwa, das Elterngeld plus die abschlagsfreie Rente ab 63 und die Mütterrente. Und die nächste Spezialrente ist schon in Arbeit, die Lebensleistungsrente für Geringverdiener. Während die Mitglieder der Bundesregierung mit Schäubles Vorschlägen ziemlich zufrieden scheinen, sieht die Opposition mehr Show als Substanz. Dieser Haushalt sei keine Antwort auf die soziale Spaltung der Gesellschaft, findet etwa Sven-Christian Kindler, Haushaltsexperte bei den Grünen.
Er will auf Teufel komm raus die schwarze Null halten mit allen Tricks und verschiebt deswegen die Finanzierungslasten bei der Rentenkasse, bei den Investitionen auf das Jahr 2018. Und dann wird es teuer.
Auch Gesine Lötsch, zuständige Expertin bei der Linken, fordert Schäuble auf, sich vom Sparkurs zu verabschieden. Die Europäische Union drohe gerade an aktuellen Konflikten auseinanderzubrechen. Doch die Bundesregierung betrachte die Welt weiter durch die schwarze Null. Das, so Lötsch, schränke ihren Blickwinkel gefährlich ein. Beschlossen wird der Bundeshaushalt erst im November, dann diskutiert und entscheidet der Bundestag.
Die Null muss stehen. Das hat jahrelang Huub Stevens gepredigt, der Trainer in Sachen Fußball, egal wo er war. Aber diesen Satz übernimmt Finanzminister Schäuble auch, und zwar sehr gern und sehr überzeugt für den Bundeshaushalt. Und dafür verdient er großen Respekt, meint Uwe Möller.
Wolfgang Schäuble, Wolfgang S., S wie Superstar. Was ihm 2017 vermutlich wieder gelingen wird, das ist noch keinem vor ihm gelungen. Dreimal hintereinander einen Bundeshaushalt vorzulegen, der keine neuen Schulden vorsieht. Und mehr noch, Schäubles Planung sieht vor, dass das auch bis 2020 so bleibt. Keine neuen Schulden. Dabei sollen die Ausgaben trotzdem weiter steigen. Mehr Geld für die Rente, mehr für den Wohnungsbau, mehr für Flüchtlinge. Alles kein Problem. Einmal, weil Schäuble ein harter Hund ist, der für klare Ansagen bekannt ist und keinem Streit im Kabinett oder mit der SPD aus dem Weg geht. Zum anderen, weil er viel Glück hat. Die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank, sie spült Schäuble Geld in die Kasse. 5 Milliarden spart er allein 2017 an Zinsen. Genauso die gute Konjunktur in Deutschland. Die Steuerquellen sprudeln und sprudeln. Schäuble muss nur die Hand aufhalten. Schäuble, der Sparkommissar. Dabei ist sein Haushalt alles andere als unsozial. Über die Hälfte der 326 Milliarden Euro, die 2017 ausgegeben werden sollen, gehen in den Bereich Soziales. Mehr als je zuvor. Doch ob Schäuble als Wolfgang Superstar tatsächlich in die Geschichte eingehen wird, das wird sich noch zeigen. Der Sachverständigenrat hat heute auf die enormen Risiken hingewiesen. Kommt es in China oder anderen Schwellenländern zu einer Krise, trifft das ein Exportland wie Deutschland empfindlich. Auch eine neue Finanzkrise ist möglich, denn die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank, so praktisch sie für die Finanzminister aller Länder einschließlich Schäuble ist, so riskant ist sie auch. Ein vorsichtiger Finanzminister würde sich für solche Risiken wappnen und Rücklagen bilden. Das schafft Schäuble jetzt nicht mehr. Im Gegenteil, er vertraut darauf, dass alles so weiterläuft wie bisher, so gut weiterläuft wie bisher. Das kann gut gehen, muss es aber nicht. Klar ist nämlich auch, damit Deutschland wirtschaftlich erfolgreich bleibt, benötigt das Land dringend und über Jahre zusätzliche Milliardenausgaben, beispielsweise für Bildung und Verkehr. An sich keine unlösbare Aufgabe. Neue Schulden muss man dafür gar nicht machen. Das hieße aber, an anderer Stelle zu sparen. Schafft Schäuble beides, mehr Investitionen und eisernes Sparen, dann steht mein Urteil fest. Wolfgang S. S. für Superstar.
Der Kommentar im Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info von Uwe Möller. Endlich Frieden schaffen in der Ostukraine und auch in Syrien. Um dieses Ziel kreisen die Bemühungen europäischer Außenminister seit langem, allen voran die von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier. Der Schlüssel liegt bei beiden Kriegen offenbar in Moskau. Deswegen führt Steinmeier dort heute Gespräche mit denen, die Einfluss haben im Kreml, allen voran mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Und der nahm heute nochmal Bezug auf den Terroranschlag in Brüssel.
Natürlich müssen wir den furchtbaren Ereignissen in Belgien im Laufe unseres heutigen Treffens unsere Aufmerksamkeit schenken. Wir werden über die Beziehungen unserer Länder sprechen. Ich möchte betonen, dass trotz aller Schwierigkeiten, mit denen wir es zu tun haben, die diplomatische Arbeit zwischen dem Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland und dem Außenministerium Russlands sehr gut läuft. Bereits nach dem Gespräch mit seinem Kollegen Lavrov hatte Frank-Walter Steinmeier erklärt, Deutschland und Russland verbinde mehr, als es derzeit den Anschein habe. Sergei Lavrov pflichtete seinem Kollegen bei. Die Beziehungen zu Deutschland, das haben unsere Verhandlungen heute wieder bestätigt, haben für uns nach wie vor Priorität. Ihr Gespräch heute dauerte fast eine Stunde länger als geplant. Themen gab es genug. Steinmeier sagte, die Lage in Syrien habe sich in den vergangenen Wochen verbessert. Es gebe zum ersten Mal einen hoffnungsvollen Einstieg in einen politischen Prozess.
Am Ende muss eine Lösung stehen, die Syrien als einigen säkularen Staat bewahrt, in dem alle Bevölkerungsgruppen wieder friedlich zusammenleben können. Und uns allen ist klar, es ist keine Zeit zu verlieren. Niemand, auch keine der Konfliktparteien, darf jetzt auf Zeit spielen.
Mit der Lage in der Ostukraine könnten weder Russland noch Deutschland zufrieden sein, so Steinmeier. Trotz aller Bemühungen gäbe es weiter die Sorge, dass die Situation jederzeit wieder eskalieren könne. Gesprochen wurde auch über das Urteil gegen die ukrainische Pilotin Savchenko. Bereits während des Prozesses in Russland hatte der Westen das Verfahren als nicht rechtsstaatlich kritisiert.
Wir haben zur Kenntnis genommen, dass ein Urteil ausgesprochen worden ist und ich hoffe auf eine humanitäre Lösung des Falles.
Sergei Lavrov erklärte, die Entscheidung über Nadija Savchenko liege beim russischen Präsidenten, bei Wladimir Putin. Nach dem Treffen mit Lavrov sprach Steinmeier mit Ministerpräsident Medvedev, der betonte, wie wichtig die internationale Zusammenarbeit bei der Terrorbekämpfung sei, gerade angesichts der Anschläge von Brüssel. Der barbarische Terroranschlag ist eine Herausforderung für die gesamte zivilisierte Welt. Er macht auch deutlich, wie zerbrechlich Europa geworden ist und wie notwendig das gegenseitige Verständnis unter den europäischen Ländern, ja unter allen verantwortungsvollen Staaten, um solchen Terroranschlägen vorzubeugen und gegen das Böse zu kämpfen. Ein erneuter Aufruf zur Kooperation, der bisweilen in Russland einen scharfen Beigeschmack erhält, wenn es aus dem Außenministerium beispielsweise heißt, Europa müsse mit den geopolitischen Spielchen aufhören. Und noch nach den Anschlägen von Paris hatte Medvedev erklärt, der Wille, Russland zu isolieren, sei in Europa offenbar größer als die Angst vor dem Terror.
Informationen von unserem Moskau-Korrespondenten Bernd Großheim für WDR 5 und NDR Info. Gerade eben gekommen eine Eilmeldung der deutschen Presseagentur. Der seit Tagen gesuchte Terrorverdächtige Najim Lahrawi ist nach belgischen Medienberichten tot. Das berichtet der Sender RTBF. Da werden wir im Verlauf des Abends sicher noch Einzelheiten zu bekommen. Und eine zweite Meldung, die eben gekommen ist. Nach den Anschlägen von Brüssel besteht nach Einschätzung der belgischen Atomaufsicht grundsätzlich auch eine Terrorgefahr für die heimischen Kernkraftwerke. In Belgien gelte aktuell die höchste Terrorwarnstufe 4. Damit bestehe auch eine offensichtliche Gefahr für Atomkraftwerke, so ein Sprecher der Atomaufsichtsbehörde. Es gebe aber keine spezifischen Hinweise darauf, dass Terroristen Atomkraftwerke im Visier haben. Ganz anderes Thema. Ist Prostitution ein unmoralisches Angebot oder eine schützenswerte Dienstleistung? Die Antwort auf diese Frage muss jeder selber geben. So oder so aber werden Prostituierte oft ausgebeutet und sind fremdbestimmt. Genau das will ein neuer Gesetzentwurf ändern. Nach monatelangen Diskussionen und Debatten hat ihn der Bundestag heute beschlossen. Er beinhaltet unter anderem Auflagen für Bordelle. Elke Ferner ist parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfrauenministerium und sie sagt:
Jeder Betrieb, der heute aufgemacht wird, hat irgendeine Regulierung. Nur das Prostitutionsgewerbe nicht. Und das holen wir jetzt nach.
Das älteste Gewerbe der Welt galt bislang nicht als solches und war so für die Behörden kaum zu kontrollieren. Jetzt aber soll das Prinzip Hoffnung helfen, das da heißt, mehr Transparenz in einem lichtscheuen Milieu könnte Frauen besser vor Ausbeutung schützen. Wichtig ist einmal, so Staatssekretärin Ferner:
Das, was es da an schwierigen Arbeitsbedingungen aus Sicht der Prostituierten gibt, dass es ein Ende hat und dass eben auch die Prostitutionsstättenbetreiber eine Zuverlässigkeitsprüfung haben bei ihrer Anmeldung, also bei der Erlaubnis, dass eben jemand, der als Menschenhändler rechtskräftig verurteilt ist, keine Prostitutionsstätte eröffnen kann und auch seine Stellvertreter nicht entsprechende Vorstrafen haben dürfen.
In dem Gesetzentwurf ist außerdem festgelegt, dass nicht mehr nur Zuhälter, sondern auch Freier von Zwangsprostituierten bestraft werden. Und es gilt dann,
dass Betriebskonzepte, die gegen die sexuelle Selbstbestimmung gerichtet sind, verboten sind, wie beispielsweise Flatrate-Bordelle oder Gangbang-Partys, sodass klar ist, das geht nicht. Da wir aber nicht wissen, was sich die Betreiber alles einfallen lassen, regeln wir das in einer Verordnung, wo dann eben entsprechend, sollte es noch Lücken geben, dann entsprechend auch schnell reagiert werden kann.
Doch auch die Prostituierten selbst bekommen Auflagen. Sie müssen sich bei den Behörden anmelden, dabei genau über ihre Rechte und Pflichten informieren. Werden. Einmal im Jahr müssen sich die Frauen außerdem medizinisch beraten lassen. Einer der großen Kritikpunkte am Gesetzesprojekt von den Betroffenen selbst, von Verbänden und Beratungsstellen. Sie sprechen von Schikane und Entmündigung. Union und SPD hatten selbst mehr als ein Jahr lang um das gesamte Gesetzeskonzept gestritten. Auch die künftige Kondompflicht für Freier sorgt für Diskussionen. Wer und wie möchte man das kontrollieren?
Wir wissen aus Gesprächen mit Prostituierten oder auch Beratungsstellen, die uns sagen, wenn es so eine Kondompflicht gibt, dann stärkt das die Prostituierten in der Verhandlungssituation gegenüber dem Freier. Niemand kann mir sagen, aber im Bordell nebendran geht das ohne. Und es geht ja auch um Gesundheitsschutz.
Geldstrafen bis zu 50.000 Euro könnten dann für den fällig werden, der nicht verhüten will. Insgesamt ist das Gesetz ein Kompromiss, weiß Staatssekretärin Ferner, getragen aber vom Prinzip Hoffnung.
Mehr Schutz für die Prostituierten zu haben und gleichzeitig aber auch eine Regulierung des Gewerbes zu haben mit Regeln, an die sich alle halten müssen.
Mitte 2017 soll das Gesetz in Kraft treten.
Der Bericht von Bettina Nutz aus dem Hauptstadtstudio beschließt das Echo des Tages für heute Abend. Danke Ihnen für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.